Mainz 05 gewinnt zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison ein Heimspiel, will jetzt die große Aufholjagd starten und dafür noch einen Verteidiger verpflichten. Wer das sein könnte, das und mehr jetzt bei 05 Inside, der Mainz 05 Show der Allgemeinen Zeitung. Ja, fast ein ganzes Jahr lang mussten die 05-Fans darauf warten, endlich mal wieder einen Heimsieg in der Bundesliga bejubeln zu können. Jetzt ist der Heimfluch gebrochen. Neben mir sitzt mein Kollege Henning Kunz, der dabei war im Stadion, als dieser lang ersehnte Heimsieg endlich mal wieder geglückt ist in der Liga. Mhm. Henning, wie war es im Stadion? Wie viel ist da abgefallen von den Spielern, aber auch von den Fans?
Du kannst dir das vorstellen, unfassbar viel. Also Wenn man sich vorstellt, als Fan freut man sich die ganze Woche auf so ein Heimspiel und dann fährst du hin und du kriegst auf die Mütze oder fährst mit einem Punkt nach Hause. Ja. Das ist natürlich nicht das, was du dir vorstellst. Und diese Serie von oder dieser Heimflug von nun 325 Tagen, das war natürlich Wahnsinn. Unglaublich. Das gab es in der Historie von Mainz 05 noch nie. Und das war natürlich auch nervig, kräftezehrend. Und man hat natürlich allen Leuten angemerkt, egal ob Fan, Mitarbeiter, vor allen Dingen auch Mitarbeiter, die ja auch darunter leiden unter so einer Situation, aber auch den Spielern, wie wichtig dieser Sieg, dieser möglicherweise Befreiungsschlag war.
Und das war zumindest hinten raus dann auch doch ein hartes Stück Arbeit, kann man sagen. Ja. Wie hast du denn die Leistung gesehen?
Es war so eine So-la-la-Leistung. In der ersten Halbzeit war es schon eine ziemliche Bolzerei, was natürlich auch daran lag, es ging um viel, der Platz war nicht in bester Verfassung, eher so eine Holperpiste. Es waren unglaublich viele technische Fehler. Mir fehlte so ein bisschen auch die Intensität in der ersten Halbzeit, in der Tat. Da hatte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, gerade auch von den Mannschaften, aber auch von der Tribüne da noch, muss man sagen. Dann haben wir diesen wirklich Geistesblitz von Jason Lee, der dann auch wirklich mit der perfekten Annahme, Direktabnahme von Silvan Widmer zu diesem Brustlöser geführt hat. Und die stärkste Phase von Mainz 05, die war wirklich nach der Pause. Also das war wirklich gut, wie sie rauskamen. Da ist auch Amiri dann nochmal so ein Faktor gewesen, hat er mit aufgetreten, haben sie toll gespielt. Das war dann der gute Part, aber du hast es ja schon angedeutet, hinten raus war es natürlich das pure Zittern.
Ja, du hast Jason Lee gerade schon angesprochen. Hat eine Winterpause jemals schon mal einen 05-Spieler so gut getan? Also der Assist, diese Übersicht. War ja davor gegen Union Berlin auch schon so. Ist ja Wahnsinn, nachdem er die Hinrunde lang seiner Form hinterhergerannt ist. Ne?
Also Samstag die beiden Pässe, Weltklasse. Ja. Ich war nicht im Stadion, ich saß zu Hause am Fernseher und habe gedacht, war wirklich Wahnsinn. Ja. Und dann holt er gestern nochmal so einen raus. Er ist ja so ein Spieler, der immer so zwischen so entweder eine richtig geile Aktion oder halt so Phantom und du siehst nichts von ihm. Aber er hat natürlich gestern wieder mal bewiesen, was er für ein feines Füßchen hat. Diesen Ball spielt nicht jeder, also gerade so perfekt auf dem Fuß, Millimeter genau und dann noch hinter die Linie. Das war schon toll und du sprichst an, genau das ist das, was die Mainzer auch brauchen. Mhm. Die brauchen Spieler, die sich so langsam wieder in diese Verfassung spielen, also Richtung Bestform. Ja. Das ist ja das, was in der Hinrunde gefehlt hat
bislang. Absolut, ja. Und das Gleiche gilt auch für Nadim Amiri, der da vorne, neben Jason Lee natürlich auch, richtig Bock hatte zu zocken, gerade auch in Kombination mit Philipp Tietz. Ne? Die beiden, die haben schon ganz gut harmoniert davon.
Ja, die haben, das merkst du auch so abseits des Platzes, die haben wohl in relativ kurzer Zeit eine ganz gute Connection geschaffen. Ich weiß nicht, ob sie sich vorher schon kannten, aber gab es ja auch gestern dann diesen Lachflash der beiden. Ja, genau. Das zeigt ja schon auch, dass da eine Sympathie besteht. Ja. Das Tor war herausragend rausgespielt. Also der Klatschball von Tietz, das kannst du nicht besser machen. Und das ist ja auch das, was du dir von so einem Angreifer auch einfach erhoffst, dass da ein Anspieler jetzt auch da ist. Genau, besser kann es nicht laufen. Und ja, man muss sagen, Amiri startet praktisch in die Rückrunde, beziehungsweise jetzt in diesen Restart rein, wie er auch in die Saison gestartet ist.
Stimmt.
Allerdings muss man sagen, es war gestern nicht sein bestes Spiel. Er hatte 10, 15 gute Minuten und ansonsten hat er so ein bisschen seine Rolle gesucht. Ne?
Die 10, 15 Minuten würde ich fast schon sagen, waren Weltklasse, aber der Rest war halt deutlich schwächer, muss man schon sagen. Die
Erwartungshaltung an ihn ist halt immer auch hoch.
Klar.
Und gerade dann auch in so einem Spiel erhoffst du dir dann von ihm, er packt es jetzt an und da hat er sich gerade in der ersten Halbzeit unglaublich schwer getan.
Ja, das stimmt. Nicht zu übersehen war leider auch, wie viele Plätze in der MEWA Arena leer waren. Hat dich das überrascht?
Nein, muss man sagen. Ja. Man konnte es sich schon denken. Dienstagabend, 20.30 Uhr, ein total familienunfreundlicher Termin. Ja. Wir haben viele Familien Kinder im Stadion. 24.500 ist noch eine okaye Zuschauerzahl. Wir sind dann auch vielleicht aus den letzten 1-2 Jahren ein bisschen verwöhnt. Wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen oder auch die letzten 4-5 Jahre, da hatten wir natürlich schon einige Spiele mit nur 22.000 Zuschauern. Das vergisst man so schnell. Jetzt war natürlich dieses Kellerduell mit einer besonderen Bedeutung. Da denkst du dann schon, okay, du musst irgendwo die Bude abbrennen. Da musst du hin, weil es einfach so wichtig ist, die Mannschaft zu unterstützen. Die, die da waren, haben auch ordentlich unterstützt. Ja, aber überrascht hat es mich nicht. Also es ist halt auch der erste FC Heidenheim. Es war das Duell Letzter gegen Vorletzter. Es sind so verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Ich glaube, der Verein hat es natürlich auch nicht gerne, dass da Tribünen halb leer oder leer sind. Aber ja.
Ich lehne mich auch mal so weit aus dem Fenster, dass keine 24.000 Leute im Stadion waren. Na, das waren die verkauften Tickets, wo die Dauerkarten
also, mit drin sind. Du wirst wahrscheinlich schon ein paar No-Shows dabei gehabt haben. Im Winter ist es erfahrungsgemäß auch immer ein bisschen leerer, weil es, ja, es gibt viele schöne Wetter-Zuschauer. Aber naja, die 05er sind in der letzten Zeit, was Zuschauerzahlen angeht, schon verwöhnt.
Ja.
Also da sind sie ja jetzt schon einige Zeit über der 30.000er-Grenze bei den meisten Heimspielen. Und ich habe jetzt auch gehört, das war Ihnen gestern ganz wichtig zu erwähnen, dass beim nächsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg der Heimbereich ausverkauft oder annähernd ausverkauft sei.
Das macht ja schon mal
Mut. Und das ist vor allen Dingen auch eine Seltenheit, weil nämlich gerade die Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg erfahrungsgemäß eigentlich die Spiele sind, die am schlechtesten besucht sind. Und daraus gibt es auch den Minusrekord. Wir hatten gestern nochmal nachgeguckt, 2018 19.205.
Okay.
Und es war nicht im tiefsten Winter.
Das ist nochmal ein anderes Level, ja, definitiv.
War aber auch, glaube ich, ein Mittwochabend, 20.30 Uhr.
Ja, diese späten Spiele unter der Woche sind schwierig.
Endstand 0-0. Ja. Riesenspiel.
Wow. Ja. Dann hat es sich gestern wenigstens gelohnt,
gestern im Stadion gewesen zu sein. Gestern hat
es
sich gelohnt,
damals weniger. Ja, es ging am Dienstag nicht nur um den wichtigen Heimsieg gegen Heidenheim, sondern natürlich auch mal wieder um Wintertransfers, wie das gerade eben so ist. Nico Bungert, der Sportdirektor, hat nach dem Spiel gesagt, oder angedeutet, ja, kann schon gut sein, dass für die Defensive noch einer verpflichtet wird. Henning, wonach suchen die 05er denn noch?
Ja gut, die offensiven Positionen sind abgeschlossen. Hm. Philipp Tietz, ihn jetzt als Volltreffer schon zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man merkt ihm an, er hat voll Bock auf die Aufgabe. Er ist einer, der auch gerne schon in der Öffentlichkeit oder auch in der Mannschaft schon den Ton angibt. Das ist auch wichtig, dass da einer ist, der Verantwortung übernehmen will. Ja. Vielleicht dann also als sich als kleiner Führungsperson herauskristallisiert. Wenn man Silas früher beim VfB Stuttgart spielen sehen hat, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es mal ein Spieler von Mainz 05 werden könnte, weil der hatte mal richtig starke Spielzeiten. Da bin ich wirklich mal, da freue ich mich drauf. Ist noch eine Wundertüte, aber damit sind die offensiven Positionen auch eigentlich abgeschlossen. Und ja, da bleibt nur noch die andere Seite, die Defensive. Ja, das sind natürlich zwei Positionen, die immer wieder fallen. Die Innenverteidigung, klar auch, weil sie ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ja. Und natürlich die Schienen, die natürlich jetzt auch unter der aktuellen Krankheits- und Verletzungswelle so ein bisschen leiden.
Mhm. Lass uns erst über die Innenverteidigung sprechen. Würdest du sagen, Mainz 05 hat da ein Qualitätsproblem?
Qualitätsproblem? Jein. Also ich sehe es eigentlich nicht so, weil ich der Meinung bin, wenn alle Spieler ihre Form auf den Platz bringen, die sie in der vergangenen Saison gezeigt haben, dann haben sie dieses Qualitätsproblem nicht. Aber das Problem in dieser Saison war eindeutig, sie haben es nicht geschafft.
Könnte man ja auch als Qualität betrachten, seine Form konstant seine Qualität auf den Platz zu bringen.
Sicherlich. Hat dann aus der Not heraus aber auch ein Spieler wie Kasper Potulski auf dem Platz, also überhaupt erst in den Blick ins Blickfeld gebracht. Ja, da kann man drüber streiten. Fakt ist, die hintere Hintermannschaft ist halt schon ein bisschen älter. Also wir haben Danny da Costa mit 30, 31, wir haben Stefan Bell mit 34, Dominik Kohr, Andreas Hanke Olsen ist von seiner Bestform entfernt, Potulski braucht Zeit, hat sicherlich Potenzial, über Maxim Leitsch, da reden wir schon gar nicht mehr. Ja. Und das wäre dann eher so auch diese Position, also man muss wahrscheinlich eher noch nachfüllen. Dann.
Qualitativ hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison ja auch gar nicht so viel geändert. Eine Moritz Jens ist weg, okay, dafür ist jetzt mit Kasper Potulski ein Youngster dabei. Ja. Allein daran wird es nicht liegen, oder?
Nee, auf jeden Fall. Stefan Bell zeigt ja auch in einzelnen Spielen, dass er wirklich noch auch auf dem Niveau performen kann. Ich fand auch gestern wieder einer der besseren 05er auf dem Platz. Gestern war dann, ist Chor ein bisschen abgefallen. Der wirkte gestern nicht immer so auf dem Punkt. Danny da Costa war gestern technisch nicht so top drauf. Aber
Ja.
wie gesagt, sie haben es gezeigt. Mancher sagt, sie hätten vergangene Saison überperformt. Ja, man kann es immer so oder so
Ja.
auslegen. Es hängt auch, glaube ich, auch immer an dem Gesamtpaket.
Ja.
Urs Fischer hat jetzt nochmal eine andere Taktik. Das hilft dem einen oder anderen dann auch vielleicht wieder in die Spur zu finden.
Ja, auf jeden Fall würde ein weiterer Innenverteidiger dem Mainzer Kader gut zu Gesicht stehen. Die Frage ist natürlich, was dieser mitbringen müsste. Das, lieber Henning, schauen wir uns jetzt mal an. Wir basteln uns nämlich unseren Traum-Innenverteidiger für Mainz 05 zusammen und schauen
Das
mal,
wollte man schon immer mal machen,
welche
gell?
Qualitäten der so haben sollte. Ganz genau, jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Dafür gehen wir hier mal kurz rüber aufs Tablet. Da haben wir nämlich so ein bisschen was vorbereitet.
Das ist er also,
Das ist
der
er.
neue Mann. Noch ein bisschen gesichtslos?
Ja, das ändern wir gleich. Wir füllen das Ganze mit Leben. Du siehst hier die Silhouette unseres Traum-Innenverteidigers für Mainz 05 und links daneben ganz viele Attribute wie Zweikampfstärke, Kopfballstärke und so weiter, die ein Innenverteidiger mitbringen könnte. Natürlich wäre es am besten, wenn er alle davon vereinen würde. Da Mainz 05 als Tabellenletzter auf dem Transfermarkt gerade aber keine Wunder bewirken kann,
Also
habe ich
kein
gesagt.
Upamecano mehr.
Zumindest mal unwahrscheinlich,
Okay.
wer weiß.
Schade.
Aber wir müssen uns beschränken auf sechs dieser Attribute, die
Okay.
ihn besonders auszeichnen. Klar ist, in einer gewissen Form sollte er alles davon mitbringen, sonst wäre er kein Bundesliga-Profi. Aber was so die herausragenden Merkmale sein sollten.
Okay.
Jeder darf sich also drei aussuchen und begründen, warum die ihm wichtig sind. Und ich würde sagen, ich lasse dir einfach mal den Vortritt. Fällt dir schon auf den ersten Blick was auf, wo du sagst, das muss auf jeden Fall mit rein?
Also erstmal Alter vor Schönheit, klar. Dann darf ich mal ran. Ja, als allererstes fällt einem natürlich beim Verteidiger das Thema Zweikampfstärke
Ja.
ein. Würde ich als erstes, bis zwar ein bisschen, klingt zwar ein bisschen langweilig, aber es ist einfach für mich die essentielle Fähigkeit eines Verteidigers. Da muss es kompromisslos zur Sache gehen. Wenn du nicht verteidigen, wenn du nicht in den Zweikampf gehen kannst, dann hast du in einer Verteidigung, zumal auf dem Niveau, nichts zu suchen.
Okay, die Zweikampfstärke haben wir mit drin. Dann schaue ich mal. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, ein guter Defensivkopfball ist mir wichtig. Wenn ich mir so die Mainz 05-Spiele ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, gerade unter Urs Fischer, wo sie ja auch relativ tief stehen, ne, dann kommt es schon oft vor, dass die Gegner versuchen, da mit langen Bällen auf ihren Zielspieler zu arbeiten. Wenn du da hinten drin so ein Kopfballmonster drin hast,
Gut, haben sie ja mit Stefan Bell,
ja
aber
klar.
es tut natürlich gut, wenn du noch einen
Ja.
zweiten dabei hast, weil da kommen ja auch schon einige Kanten manchmal
Ja.
angeflogen.
Halte ich schon für sehr wichtig. Und du hast danach oder du hast davor im Mittelfeld ja auch die Spieler, die diese zweiten Bälle dann ganz gut aufsammeln können.
Okay, dann würde ich da den ersten Joker nehmen,
Ja.
weil ich finde, ein guter Defensivkopfball ist sau wichtig,
Ja.
aber ich würde gerne und deswegen auch nicht als eines meiner drei Attribute, weil
Fängst
ich
du
es
jetzt
auch
schon an zu
besser.
tricksen?
Ja, natürlich.
Okay.
Der gute Offensivkopfball, den würde ich gerne damit kombinieren, wenn ich darf. Weil es ist ja auch ein Thema bei Mainz 05,
Ja.
Standards. Sie brauchen einfach mehr Präsenz, mehr Gefahr im gegnerischen Strafraum. Deswegen kaufe ich den guten Offensivkopfball aber als Joker.
Da machen wir einen guten Kopfball
Ja, dann
draus.
machen wir
Defensiv und
einen. Ja,
offensiv.
passt.
Okay.
Okay.
Dann darfst du jetzt dein richtiges Attribut
Ja,
wählen,
das
nach deinem
nehme ich
Joker.
sehr gerne. Ja, ich finde, auch da würde ich gerne fast zwei kombinieren: physische Stärke und Schnelligkeit. Also, das finde ich halt, das finde ich auch ganz wichtig. Das ist ja das, was Stefan Bell so ein bisschen abgeht. Ich meine, wir
Ja.
suchen ja im Grunde auch jetzt schon so ein bisschen den Nachfolger für Bello. Und das Thema Schnelligkeit kompensiert er unglaublich oft durch sein herausragendes Stellungsspiel.
Was wir hier auch drauf haben, ja.
Ja, ich würde jetzt einfach mal schnell dazu nehmen.
Schnell,
Ja.
okay. Obwohl sie unter Urs Fischer oft relativ tief stehen, das wäre dir
Nichtsdestotrotz,
trotzdem wichtig,
mir ist
ja?
es wichtig.
Okay.
Sie wollen ja mal hoffentlich mal ein bisschen offensiver agieren, aber gut, das werden wir erstmal nicht
Das werden wir
erleben.
sehen, ja.
Ja.
So, schnell haben wir drauf, okay. Dann bin ich wieder dran. Mich lacht die Größe so ein bisschen an. Da ist natürlich die Frage, ob das beim Kopfballspielen nicht schon so ein bisschen
impliziert
ne? ist.
Ja. Du kannst ja auch einen Joker ziehen.
Wenn er gut, dann sage ich jetzt bei der Kopfballstärke ist das so ein bisschen mit drin. Also ich meine, wenn er 1,80 ist, aber so hoch springt, dass er trotzdem jeden Kopfball holt, ist mir das auch recht.
Ja, ja.
Dann passt es. Nee, dann nehme ich was anderes. Ich nehme die Erfahrung. Also in der aktuellen Situation finde ich, ist die Erfahrung deutlich wichtiger als, das haben wir dann eben auch stehen, das Entwicklungspotenzial.
Was bedeutet für dich denn Erfahrung?
Erfahrung heißt für mich, ich sag mal, 25 Jahre plus. Wenn er 24 ist, aber schon seit er 18 ist, in der Bundesliga regelmäßig spielt, ist mir das auch recht. Okay. Aber mehrere Jahre im Profigeschäft in einer hohen Liga an Spielerfahrung, ein regelmäßiger Spielerfahrung, das wäre mir wichtig. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Kaspar Podolski als Youngster, der natürlich ein Riesentalent hat. Von so einem kannst du aber nicht erwarten, dass du den in so einer Situation reinwirft und der da hinten den Laden zusammenhält. So Spieler willst du haben, ja, aber nur die können es nicht richten. Ich glaube, du brauchst jetzt eine Soforthilfe und da ist ein erfahrenerer Spieler einfach grundsätzlich eher mal eine zuverlässigere Variante.
Okay.
Ja.
Okay, dann bin ich wieder dran.
Dein letztes jetzt.
Mein letztes.
Gut überlegen.
Und ich habe immer so ein bisschen so die Mittelposition da schon vor Augen. Und für mich gehört einfach ein guter Spielaufbau. Der ist extrem wichtig. Gerade dann auch, wenn du, ja klar, sie operieren auch viel mit langen Bällen. Aber man kommt ja auch manchmal in die Überlegenheit, dass der Ball einen vor die Füße fällt. Nee, ein guter Spielaufbau. Ein Pass, der mal über 15, 20 Meter halt auch, oder auch 25 Meter in die Füße geht.
Ja.
Den finde ich schon extrem wichtig. Und da muss man sagen, das ist für mich zum Beispiel, wenn Andreas Hanke-Olsen im Zentrum spielt, das geht ihm leider so ein bisschen ab. Er hat andere Fähigkeiten, aber guter Spielaufbau, den siehst du beim Dominik Kohr an guten Tagen.
Ja.
Bello auch, aber da diese Qualität, die könnten sie sicherlich noch gut gebrauchen.
Ja, und wer weiß, ne, wenn sie jetzt so einen Innenverteidiger hinten drin hätten, wie zum Beispiel Sepp Vandenberg war ja auch so einer, der das sehr gut konnte. Ne? Vielleicht würden sie das Spiel ja auch anders eröffnen, weniger mit langen Bällen operieren. Na, ich glaube, Urs Fischer ist da schon relativ pragmatisch. Der arbeitet mit dem Spielermaterial, was er hat und macht das Beste draus. Kann ich gut nachvollziehen. Dann habe ich noch einen. Das Stellungsspiel. Das ist schon mal eine engere Auswahl für mich.
Auf jeden Fall.
Ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen Stellungsspiel, Physis und Führungspersönlichkeit. Die drei lachen mich alle sehr, sehr an. Kennt die Liga, wäre nicht schlecht, halte ich aber für nicht zwingend notwendig.
Ja, Führungspersönlichkeit hatte ich ja eben gerade schon mal bei Philipp Tietz auch gesagt, auf der anderen Seite.
Ja.
Es ist schon auch wichtig, dass du jemanden hast, der jetzt auch in dieser Situation mit anpackt. Ne? Mhm. Und gerade auch, wenn du zum Beispiel, wenn so ein Robin Zentner, über den wir jetzt schon seit ein paar Wochen gar nicht mehr sprechen, wenn so einer, der ja auch irgendwie zur Defensive gehört, fehlt, fände ich, also gut, ich will den Schrein reden, aber...
Nein, aber wir können ja darüber diskutieren. Ja. Also die Führungspersönlichkeit, finde ich schon, würde schon helfen. Kommunikativ auf dem Platz haben wir da auch stehen.
Ich würde sagen, kann
geht
man
in eine ähnliche Richtung,
kann man miteinander kombinieren.
Ja, ich habe halt auch so ein bisschen die Vorstellung, dass der neue Mann da als zentraler Mann in dieser Dreierkette agiert und vielleicht auch einen Kaspar Podolski neben sich so ein bisschen mit anleiten kann, wenn der denn spielt. Ne? Ich nehme die Führungspersönlichkeit, komm, wir haben jetzt so viel drüber gesprochen, das ergibt schon Sinn. Einer, der da hinten ein bisschen Kommandos gibt, an dem sich junge Spieler wie ein Kaspar Podolski auch hochziehen können.
Prima.
Das wäre schon, glaube ich, ganz gut. Und dann haben wir ihn auch schon.
Dann rufen wir direkt mal Nico Bungert und Christian Heidel an.
Ja, er kann das Profil durchgeben und die müssen den dann nur noch finden.
Ja.
Wobei, und das ist die perfekte Überleitung, da ist ja auch schon ein paar Gerüchte.
Das war nicht abgesprochen.
Das war tatsächlich nicht abgesprochen. Denn, ja, in der Gerüchteküche kursieren zurzeit ein paar Namen. Ein paar halten sich jetzt auch ein bisschen hartnäckiger, Henning. Lass uns über die mal so ein bisschen sprechen.
Sehr gerne.
Der eine Name ist Marvin Friedrich von Borussia Mönchengladbach. Ja. Wie ordnest du das Gerücht erstmal ein?
Ja, das Gerücht liegt total nah. Weil für mich ist es irgendwie nicht Marvin Friedrich von Borussia Mönchengladbach, sondern für mich ist es immer noch Marvin Friedrich von Union Berlin.
Ja.
Und Also ich hatte, na klar, hat man auf dem Schirm, dass er bei Borussia Mönchengladbach seit 3 Jahren mittlerweile spielt oder 3,5 Jahren. Aber der hat sich ja da nie so richtig irgendwie in den Fokus spielen können, wie das halt bei Union Berlin der Fall war. Und wer war damals Trainer?
Urs Fischer. Ein gewisser Schweizer.
Wir reden hier über einen Spieler, der damals unumstrittener Abwehrchef war bei Union Berlin, der wirklich jedes Spiel gemacht hat, wenn er gesund war, der wirklich der Abwehrchef war, der rund um die Europameisterschaft 2021 oder war es die WM 2021, unabhängig davon, auch in der Nationalmannschaft ein Thema war. Ich weiß, dass es gerade in den Berliner Gazetten damals heiß diskutiert war, wurde, dass er nicht mitgenommen wurde. Ja. Also Marvin Friedrich macht Sinn erstmal vom Name her. Jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, wie ist er in Form und wo kann er den 05ern helfen?
Wir können ja das Ganze erstmal ein bisschen abgleichen mit unserem Profil, was wir gerade erstellt haben. Führungspersönlichkeit, glaube ich, du hast angesprochen, er war Abwehrchef bei Union Berlin, kann man schon so ein bisschen Haken dran machen. Ne? Die könnte er zumindest werden.
Oder weiß ich allerdings jetzt nicht, wie er diese Rolle in Gladbach
ausgelebt hat. Wenn er wenig spielt, hat, ne? Schwierig, ja. Aber so vom Typ her könnte er da, glaube ich, reinwachsen.
Genau,
da,
dazu kommt, dass er halt auch erfahren ist. Ja, er hat jede Menge Spiele in der Bundesliga gemacht.
30 Jahre.
Ja, er bringt die Größe mit 1,90 Meter.
Ja, ich glaube sogar knapp über 1,90
Meter. 1,93, ne?
Ja. Also kopfballstark ist er. Ja. Passt.
Aber hier steht ein Punkt, der stört mich so ein bisschen in dem von dir super vorbereiteten Skript. Das Tempo fehlt ein bisschen.
Ja, der schnellste ist er nicht. Also das, glaube ich, muss man schon sagen. Er ist dann schon auch so einer, der als zentraler Mann da seine Nebenleute ein bisschen mit anleitet und jetzt aber nicht gerade der ist, der, wenn du ganz hoch aufrückst, den 50-Meter-Sprint nach hinten macht und den Angreifer noch abläuft. Das muss man schon einordnend dazu sagen. Ja, zweikampfstark ist er aber definitiv. Also wenn er auf engem Raum irgendwie in Zweikampf kommt und der Gegner jetzt nicht gerade mit 35 km/h schon angeschossen kommt, dann ist er schon sehr zweikampfstark. Also der erfüllt auf jeden Fall schon mal ein paar der Sachen, die wir
Kann er die Soforthilfe sein, habe ich mir die Frage gestellt. Ich habe gesehen, dass er im Dezember mit Sprunggelenksproblemen laboriert hat.
Ja, das müssen die 05er natürlich herausfinden, wie der Gesundheits- oder Fitnesszustand ist, ob er direkt bei 100% loslegen könnte.
Ja. Auf jeden Fall würde das schon so ein bisschen passen. Und ich glaube, dass das auch immer eine ganz gute Connection ist, wenn du eine gute Verbindung ist, wenn du deinen Trainer halt auch kennst.
Definitiv.
Da weißt du, was er will. Das vereinfacht dann den Einlebungsprozess. Also.
Ja, und der Trainer hat ja auch ein gutes Gefühl dabei, dich einfach reinwerfen zu können, weil er weiß, was du kannst. Das hilft schon. Ja. Der zweite Name, Stefan Posch. Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, total interessant. Auf jeden Fall. Der ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten, seitdem er in Italien spielt.
Vorher bei Hoffenheim.
Da hat man ihn noch so vor Augen. Sehr flexibler Defensivspieler gewesen. Der kann, glaube ich, hinten alle Positionen spielen. Rechts, links, innen. Ist dann von Hoffenheim für 5 Millionen damals, das ist schon 4, 5 Jahre her, zum FC Bologna gewechselt. Und das ist wirklich so eine der spannendsten Geschichten in den letzten 2, 3, 4 Jahren im europäischen Vereinsfußball gewesen. Ja. Weil was Thiago Motta da beim FC Bologna geschaffen hat, das hat so ein bisschen auch hat mich so in Phasen an die Mainzer Rekordsaison unter Thomas Tuchel erinnert. Ja. So was ganz Besonderes, weil Bologna ist eher so ein mittelmäßiges Team, aber auf einmal haben die oben mitgespielt, haben richtig herausragenden Fußball gespielt. Motta ist ja ein Jahr drauf dann oder 2 Jahre später zu Juventus gewechselt. Das ist ja auch so ein Zeichen, dass er als Trainer ein Zeichen gesetzt hat. Posch hat halt die ganze Zeit dort durchgespielt. Ja. Und das ist ja auch ein Zeichen, wenn du ein Mitglied dieses Erfolgs bist, spricht auf jeden Fall für dich. Was so ein bisschen komisch ist, danach ist er ausgeliehen worden zu Atalanta Bergamo. Mhm. Jetzt ist er gerade zu Como ausgeliehen. Da hat er zwar auch einen prominenten Coach mit Cesc Fabregas, aber da läuft es ja offensichtlich dann doch nicht so rund.
Genau, ist zumindest mal kein klarer Stammspieler. Er wird häufig eingewechselt, glaube ich. Ja. Aber so die Einsätze über 90 Minuten, die sind dann doch eher selten. Ja, so kommt es wahrscheinlich, dass er überhaupt ein Thema ist, sonst wäre es schwierig.
Spieler nicht,
Lass uns mal drauf schauen, was er so für ein Spieler ist und wie er reinpassen würde. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, der große Unterschied zu Marvin Friedrich ist, dass er schneller ist. Er ist schon ein physisch starker Innenverteidiger mit einem gewissen Tempo. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal eine Sache. Tempo war dir ja wichtig.
Ja, klar.
Ja, da wird er gut reinpassen.
Gut, Thema Spielaufbau. Ist er jetzt nicht so derjenige, wo man sagen würde, er macht jetzt die außergewöhnlichen Dinge?
Nee, er ist sicher, abgeklärt, aber macht die einfachen Dinge.
Was, das ist schon richtig. Was auf jeden Fall für ihn spricht, ist diese Flexibilität auf den verschiedenen Positionen.
Ja.
Kann ja auch von Vorteil sein. Wir hatten ja gestern die Situation gehabt in der Abwehr, als Nikolas Ferratschnik raus musste, haben die 05er auf vier Positionen ihre Abwehr umgestellt. Und auf einmal hast du so ein bisschen gemerkt, dass da muss eine Statik, Stabilität muss auch erstmal sich dran gewöhnen.
Ja.
In der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten ist es nicht so aufgefallen.
Ja.
Hinten raus schon eher.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn um die Kopfballstärke bestellt?
Die bringt er schon auch mit. Ja. Ich würde im Vergleich zu Marvin Friedrich vielleicht kleine Abstriche machen. 3 Zentimeter Unterschied nochmal. Und bei Marvin Friedrich, finde ich, ist es zumindest auffälliger, wie viele Kopfballduelle er gewinnt. Aber Stefan Posch ist auch ein kopfballstarker Innenverteidiger. Okay. Das kann man schon sagen. Also da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Also ein bisschen anderer Spielertyp. Aber ich glaube, qualitativ einer, der schon sehr weiterhelfen würde. Also ich erinnere mich auch noch ganz gut, auch wenn es ein paar Jahre her ist, an die Zeit bei Hoffenheim. Da war ja schon einer, der schon noch auf sich aufmerksam gemacht hat. Ne?
Also du darfst entscheiden, wen würdest du nehmen?
Ich fände wirklich, klingt langweilig, aber ich fände wirklich beide spannend. Ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste und beide zu haben wären, würde mich Stefan Posch ein bisschen mehr anlachen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei Stefan Posch ist vor allen Dingen das Alter auch interessant. Ja. Ne? Der ist 2 Jahre jünger als Marvin Friedrich und auch gerade mit Blick auf den Generationswechsel ist er nicht, aber dann schon diese Verjüngung in der Defensive wäre da schon, auch durch diese Flexibilität, die wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, wäre schon auf jeden Fall interessant.
Ja. Wir haben die Außenbahn vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Lass uns da nochmal drüber sprechen.
Ja.
Jetzt wurde ja auch noch Nikolas Veratschnik verletzt ausgewechselt. Philipp Mwene und Anthony Cassie sind ja schon verletzt raus. Wie groß ist der Bedarf auf den Außenbahnen nach Neuzugängen?
Ja, es gibt meiner Meinung nach gibt es ihn jetzt auch. Ja, momentan versuchen sie es dann irgendwie noch intern zu lösen. Danny da Costa ist dann auf die rechte Schiene. Ja. Silvan Widmer spielt ja sehr, sehr oft links. Also unter Henriksen hauptsächlich links gespielt. Jetzt hat sich Niki Ferratschnik gestern verletzt. Man weiß noch nicht genau, was es ist. Er meinte so nach dem Spiel, es sei nicht so schlimm. Der Verein meinte heute so, wir warten mal ab. Morgen gibt's dann, also am Donnerstag, gibt's dann bei der PK eine Aussage dazu.
Ja.
Sollte er jetzt auch noch ausfallen, sollte er länger ausfallen? Wir wissen jetzt gerade auch nicht, wann Mwene wieder einsteigen kann. Der war gestern im Stadion. Kassi haben wir gestern nicht gesehen. Das ist ja auch eine Geschichte, die zieht sich ja hin wie Kaugummi.
Ja.
Eine Muskelverletzung, die sehr mysteriös jetzt da rumkommt. Und jetzt ist er schon wieder, man hatte eigentlich den Eindruck, er wäre so wieder auf dem Sprung ins Mannschaftstraining. Und
er war ja Ende des Jahres schon mal kurz
ist aber so
dabei.
Richtig auch, ne? Aber auf einmal ist er wieder fort. Ist ja vor allen Dingen ein heftiger Verlust. Ne?
Also extrem. Ja, einer der besten Fußballer.
Wenn man es so von reiner Quantität und ja natürlich dann auch Qualität, gibt es einen Bedarf. Die internen Lösungen, die es noch gäbe, wären Nordin. Der wurde ja ausprobiert auf der Schiene. Okay, war nicht so. Sota Kawasaki hat es 1-2 Mal ganz ordentlich gemacht. Mhm. Ja. Den fand ich schön bissig. Da hat er dann noch nach seiner Einwechslung in Posen auch das Tor gemacht.
Stimmt, ja.
Auf jeden Fall einer, der vielleicht in den nächsten Jahren oder je nachdem, wie es für ihn läuft, da was machen könnte. Ich hatte jetzt gerade auch mal so ein bisschen mich umgeguckt. Ich bin so ein bisschen stutzig geworden, als ich jetzt die Tage gelesen habe, dass Philipp Max bei Panathinaikos Athen einen Vertrag aufgelöst hat. Philipp Max kennt man ja noch von Eintracht Frankfurt und ich glaube vorher beim FC Augsburg gewesen war auch mal bei Paceway Eindhoven.
Ja.
Ich glaube, der hat sich mit Philipp Mwene so ein bisschen entweder abgewechselt oder die Klinke in die Hand gegeben. Den finde ich so für den Übergang eigentlich ganz spannend. Er hat jetzt bei der Eintracht nicht so performt, wie man es erwartet hatte, ne?
Aber wäre ablösefrei zu haben. Ne? Ist jetzt vereinslos. Also Allein dadurch erstmal interessant.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wiederum Stefan Posch bekommen würdest, dann könntest du ja auch überlegen, ob du dann wieder eins weiter rückst, dann Danny da Costa nach außen, ihn in der Innenverteidigung.
Ja.
Aber klar, die Personaldecke wird da schon dünner.
Ja, auf jeden Fall. Muss dazu sagen, vielleicht noch kurz, wir zeichnen jetzt auf am Mittwoch 14 Uhr, 14.30 rum. Also wenn da noch was passiert in Sachen Transfers im Laufe des Tages.
Viertel nach drei ist schon wieder alles anders.
Ja, ja, möglich. Egal, was aber noch passiert in Sachen Transfers, und das werden wir in den nächsten Tagen, spätestens Wochen erfahren, schwer wird es auf jeden Fall im Abstiegskampf. Der wird ganz sicher ein Marathon und kein Sprint. Henning, wie schätzt du diese Lage da im Tabellenkeller denn gerade ein?
Ja, die Hinrunde war auf jeden Fall mäßig. Die beste Nachricht ist, die 05er sind nicht abgeschlagen. Ja. Sie haben die rote Laterne weitergereicht an den ersten FC Heidenheim, der darum jetzt auch nicht zu beneiden ist. Ist sicherlich mit die schwächste Mannschaft gewesen, die sich in dieser Saison in Mainz vorgestellt hat.
Ja.
Man muss einfach sagen, was dieses Jahr überhaupt nicht funktioniert und was in der letzten Saison überragend lief, war die knappen Spiele. Die 05er haben einfach die knappen Spiele nicht gezogen. Und deswegen war ja oft auch so der Eindruck, so schlecht sind sie ja gar nicht. Aber sie haben halt einfach nicht ausreichend gepunktet.
Ich glaube, es hat auch keine andere Mannschaft so oft das Aluminium getroffen. Ne? Sowas kommt dann halt oft nochmal dazu einfach.
Zwei Themen waren natürlich die offensive Harmlosigkeit, die sie jetzt erst hinten raus wieder so kurioserweise unter Urs Fischer so ein bisschen wegbekommen. Aber wenn du keine Tore schießt, dann kannst du natürlich auch nicht auf Gegentore reagieren, ist auch klar. Ja. Und dann muss man natürlich sagen, so die richtigen krassen Rohrkrepierer, das war das Auswärtsspiel in Hamburg und natürlich der Tiefpunkt dann in Freiburg. Und danach haben die 05er auch dann die richtigen Schlüsse gezogen.
Ja, zum Thema Abstiegskampf passt auch ganz gut unsere Zahl der Woche. Wir schauen mal rein. Ja, Henning, du grübelst schon. Du hast mir vorhin gesagt, du freust dich ein bisschen auf die Zahl.
Ja, ich freue mich immer auf die Zahl
so gerne.
Ja.
Hast du eine Idee?
35. Mhm. Das hat was mit dem Abstiegskampf zu tun.
Ja.
Das sind die Spieltage, auf denen die 05er auf einem Abstiegsplatz standen.
Nein, aber guter Tipp. Nicht schlecht. Also die Idee finde ich gut. Nee, es ist tatsächlich die durchschnittliche Punktzahl, die man braucht, um Platz 15, das rettende Ufer, am Ende der Saison zu erreichen. 35 Punkte. Also sie müssten in der Rückrunde
nochmal 23 Punkte holen.
Ja, das ist das Doppelte, was sie in der Hinrunde hatten.
Das wäre das Doppelte, es wäre knapp an der Grenze zum Europapokalplatz.
Wenn man das über die ganze Saison
26 Punkte sind das immer so in der Regel. Ja, 35 Punkte ist schon ein Pfund.
Kann natürlich sein, dass es diese Saison ein bisschen weniger wird, sind Durchschnittswerte, aber so als Orientierung finde ich das immer ganz spannend.
Ja,
Einmal, wie schlecht die Hinrunde leider Gottes war, muss man so ehrlich sagen. Andererseits auch eben, was noch vielleicht kommen muss. Das ist schon ein Brett.
Sie haben einfach unglaublich viel liegen lassen und das musst du jetzt holen.
Ja.
Genau das musst du abholen. Du darfst nichts mehr liegen lassen.
Ja.
Und es sind 17 Spieltage und wie gesagt, Die gute Nachricht ist, sie sind mittendrin. St. Pauli hat zwei Spiele weniger, muss man mal abwarten.
Ja.
Heidenheim hat die gleiche Anzahl an Spielen.
Ja. Was macht dir denn grundsätzlich irgendwie Mut, dass Mainz 05 in der Lage ist, so eine Rückrunde zu spielen und so viele Punkte noch holen zu können?
Ich finde das aktuelle Bild, dass die Mannschaft abgibt. Mhm. Also ich nenne es mal, der Trend ist durchweg positiv.
Ja.
Mainz 05 hat dieses Mal sehr früh die richtigen Schlüsse gezogen, hat in der großen Krise dann auch die harte Entscheidung, also emotional absolut harte Entscheidung mit der Trennung von Bo Henriksen getroffen, aber zu einem Zeitpunkt, also so früh reagiert, dass du eine Korrektur einleiten kannst oder konntest. Und Urs Fischer macht einen Riesenjob bisher, muss man sagen. Total akribisch, ruhig. Der Mann hat einen Plan, total unaufgeregt. Obwohl gestern an der Seitenlinie einmal so eine Situation war, da ist er so zum ersten Mal so richtig aus sich rausgegangen. Da ging es
Dieser Freistoß?
Das war ein Freistoß für Heidenheim, wo meiner Meinung nach der Heidenheimer abgehoben ist. Also es war schon eher so Tendenz.
War das die Grätsche von Paul Nebel?
Nee, es war in der Außenlinie auf jeden Fall. Irgendwann Danny da Costa war es, okay. Ja, genau. Und da ist er so richtig aus sich rausgegangen. Sein Co, der Markus Hoffmann, hat dann auch die gelbe Karte bekommen in dieser Situation. Ja. Nee, also Urs Fischer, das dürfen wir nicht vergessen, seitdem er da ist, hat Mainz 05 kein Spiel verloren. Ja. Und das ist natürlich auch, ja, das sowas gibt dir Selbstvertrauen, das gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Der Punkt bei Bayern München. Überleg mal, am Wochenende fahren die Wolfsburger dahin, kriegen 1-8 den Riss.
Wahnsinn.
Die 05er standen 3 Minuten vor einem Auswärtssieg bei Bayern München.
Ja.
Das sind alles so positive Signale. Die Stimmung in der Mannschaft, muss man sagen, ist in Ordnung. Ja. Ja, das siehst du dann auch an so Kleinigkeiten wie Amiri Tietz oder auch, wenn man gestern in der Mixzone die Spieler gesehen hat, diese Freude, diese Erleichterung, aber auch wie der Umgang miteinander ist. Da ist kein Stinkstiefel groß drin. Das passt. Also die Voraussetzungen, um in so einer Saison zu spielen, wie viel haben wir jetzt gesagt, 23, 24 Punkte.
Ja,
vielleicht will man dann auch nicht unbedingt am letzten Spieltag nach Heidenheim fahren und dann noch auf der Kippe stehen. Ja. Also lieber mal vorher die Sache regeln. Aber die Voraussetzungen dafür, die sind da. Und sie können ja auch am Wochenende einfach mal loslegen damit. Beziehungsweise die Serie, die aktuelle, fortsetzen.
Ja. Und wie viel Optimismus jetzt zurück ist nach diesem Sieg gegen Heidenheim, das wollten wir auch von euch wissen. Das war unsere dieswöchige User-Frage. Auf das Ergebnis schauen wir jetzt mal. Geht es jetzt endlich bergauf bei Mainz 05, wollten wir von euch wissen. Und das Meinungsbild ist ziemlich klar. Also wir hatten ähnliche Umfragen in den vergangenen Wochen, da sah das ganz anders aus. Da sieht man auch mal, was so ein Sieg in einem Schlüsselspiel bewirken kann. Na, ihr seht es gerade eingeblendet, das sind je nach Portal so um die 80-90%, die glauben, dass es jetzt bergauf geht bei Mainz 05.
Da siehst du ganz klar, the trend is your friend.
Ja.
Also die Signale, die gesendet werden, der Eindruck, der entsteht, selbst nach so einem Spiel wie Union Berlin, das war ja wieder so ein kleiner Nackenschlag. Du denkst, ey, du führst 2-0 bei Union Berlin, du nimmst die 3 Punkte damit und kriegst wieder das 2-2 am Ende. Da habe ich schon wieder gedacht, boah, wenn das so weitergeht, dann wird's schwierig. Aber vielleicht war ja jetzt auch Heidenheim dieser große Brustlöser.
Vielleicht. Lass uns mal drauf schauen, wie es denn in den nächsten Wochen weitergeht für Mainz 05. Das ist ja auch durchaus spannend, was so die nächsten Gegner sind, wo sie die nächsten Punkte einfahren können, teilweise vielleicht auch müssen.
Ja.
Es geht weiter in Köln, dann das Heimspiel gegen Wolfsburg, in Leipzig, durchaus schwierig, klar. Und dann hast du daheim wieder mit dem FC Augsburg einen Gegner, wo du dir sicherlich was ausrechnest. Mit Blick auf das Programm kann man da sagen, da liegen durchaus so ein paar Pünktchen, die du einsammeln kannst, fast schon musst.
Ich habe es eben schon mal gesagt, du darfst jetzt nichts mehr liegen lassen. Also die Stimmung.
Also alles gewinnen.
Alles gewinnen wird wahrscheinlich, also die perfekte Bilanz halte ich für unwahrscheinlich.
Ja.
Zumal die Reise nach Leipzig geht. Wobei, da waren die 05er in den vergangenen Jahren immer mal für eine positive wie auch negative Überraschung gut. Ne? Da gab es so einen richtigen
ganz böse Klatsch.
Ja, 08. Ja, aber Köln am Samstag ist schon echt ein sehr interessantes Spiel. In Köln ist die Stimmung jetzt gerade nicht so prickelnd, was ich gar nicht so richtig verstehen kann, aber das ist halt auch Köln, emotionales Umfeld mit nach einem sensationellen Saisonstart natürlich schon gleich wieder so im Champions League Fieber fast und in der vergangenen Woche dann dieses Banner gegen Kwasniok, da scheint ja auch irgendwie was im Argen zu liegen und jetzt kommt Mainz 05 dahin, also da könnte was gehen, Samstag drauf gegen Wolfsburg, daheim. Ich habe schon gesagt, Heimbereich nahezu ausverkauft. Mhm. Da wiederum ist man geneigt zu sagen, da muss was gehen.
Ja.
Leipzig, ja, okay, ist sag mal eher das Bonusspiel. Und dann kommt der FC Augsburg und das ist für mich einer der Kandidaten, den man unbedingt da unten reinziehen muss, weil ich da nicht diese große Qualität sehe.
Mhm.
Haben wir ja im Hinspiel auch gesehen, dass die 05er 4-1 gewonnen haben. Hätten sie noch höher gewinnen können, haben sie gut gemacht.
Natürlich auch noch ein anderer FCA unter Sandro Wagner, ne?
Absolut.
Andere Spielweise.
So sieht's aus, aber ein gutes Startprogramm, wo du einiges ziehen kannst.
Was glaubst du, sind so die Schlüssel, um in diesen Spielen die benötigten Punkte zu holen? Worauf wird's besonders ankommen?
ich glaube, einfach jetzt so weitermachen. Ne? Mhm. Also diese defensive Stabilität ist der eine Faktor, aber auch natürlich jetzt vorne Präsenz zeigen. Ne? Ja. Was mir in den letzten Spielen oder eigentlich seit Urs Fischer da ist, aufgefallen ist, dass auch immer der lange Pfosten bei den Flanken besser besetzt ist, weil der Schienenspieler mit reingeht. Silvan Widmer hat jetzt 2 Tore geschossen. Ja. Soda Kawasaki hat gegen Posen so das Tor geschossen. Ja. Also das sind so Signale. Sie stehen relativ gefestigt, obwohl natürlich auch einige Ausfälle zu beklagen sind.
Ja.
Einfach nicht unterkriegen lassen. Ich glaube, das ist die oberste Prämisse in der Situation.
Ja, wie gut das funktioniert, das werden wir zuallererst mal am kommenden Samstag in Köln beobachten. Über das Ganze halten wir euch natürlich wie immer bei der Allgemeinen Zeitung auf dem Laufenden. Schaut gerne vorbei auf den Nachrichtenportalen. Auch alles rund um die Wintertransfers, die Gerüchte in der Innenverteidigung, all das Aktuelle dazu bei uns. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu 05 Inside. Vielleicht wissen wir dann schon, wer der neue Innenverteidiger wird. Wir werden es sehen. Aber wir bleiben, wie gesagt, auf dem Laufenden. Bis nächste Woche.